Symbole und Luftschlangen. In Berlin hat ein Arzt 4 Patientinnen getötet. In Bulgarien verbietet ein neues Gesetz queere Themen in der Schule. In Bautzen bedrohen hunderte Neonazis den CSD. Und Manija Talasch wurde bei Olympia disqualifiziert. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive. Montag, 5. August. Unter der Klimakatastrophe leiden diejenigen, die am wenigsten dazu beitragen, als erstes und am meisten. Das ist mittlerweile hoffentlich Allgemeinwissen. Und das stimmt nicht nur global gesehen, sondern zeigt sich auch individuell. Auch das ist nichts Neues. Bereits 2019 hat die Zeitung Wirtschaftswoche über Umweltgerechtigkeit geschrieben und festgestellt, Zitat, die Folgen der Klimakrise treffen in Deutschland besonders ärmere Menschen. Das letzte Jahr, also 2023, war das heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und auch jetzt wird ein Hitzerekord nach dem anderen gebrochen. 13 Mal in Folge der jeweils wärmste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen weltweit, berichtet der BR Anfang Juli. Menschen mit Geld haben verschiedene Möglichkeiten, mit den Temperaturrekorden umzugehen. Vom teuren Urlaub in Nordeuropa oder Abkühlung im eigenen Pool, überfahren im klimatisierten PKW statt im stickigen ÖPNV bis hin zum Einbau von Klimaanlagen. Arme Menschen haben diese Freiheiten nicht. Arme Menschen haben sowieso schon eine geringere Lebenserwartung. Reiche Menschen leben länger. Die Folgen der Klimakrise machen diese Situation nur noch schlimmer. Besonders in den Städten fehlen Konzepte, wie die Menschen in Zukunft vor der Hitze geschützt werden können. In Lyon wurden diese Woche Kinokarten an arme Menschen verschenkt. Wie die Tagesschau am Montag berichtete, wurden die Karten an Menschen gegeben, die in Sozialwohnungen leben, denn gerade solche Wohnungen würden oft nicht gut gegen sehr hohe Temperaturen schützen. In Frankreich sind im letzten Jahr mehr als 5000 Menschen aufgrund von Hitzewellen verstorben. In Deutschland meldete das RKI für den Sommer 2023 rund 3100 Hitzetote. Dienstag, 6. August. In Berlin wird ein 39-jähriger Mann verdächtigt, über einen Zeitraum von wenigen Wochen mindestens 4 Frauen in ihren Wohnungen getötet zu haben. Der Tatverdächtige ist Arzt eines Pflegedienstes, die Getöteten waren seine Patientinnen. Er arbeitete in einem Palliativteam. Am Dienstag letzter Woche wurde ein Haftbefehl gegen den Arzt erlassen. Er soll die Frauen im Alter zwischen 72 und 94 Jahren auf bislang noch unbekannte Weise getötet haben. Anschließend wurden die Wohnungen der Getöteten in Brand gesetzt, wohl um die Taten zu vertuschen.
Wir gehen im Augenblick von einem Totschlag aus, weil wir mangels weiterer Motive noch keine Mordmerkmale haben. Natürlich könnte man auch überlegen, ob hier möglicherweise eine Tötung auf Verlangen vorgelegen haben sollte. Aber dann haben wir im Augenblick die Verdachtslage einer etwas seltsamen Koinzidenz. Wenn ich jemanden auf Verlangen töten würde, habe ich keine Notwendigkeit, anschließend noch einen Verdeckungsbrand zu legen,
sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft zur Tagesschau. Keine der Frauen habe im Sterben gelegen. Die Autorin und politische Bildnerin Deborah Antmann kommentierte auf Instagram die Berichterstattung.
Ich habe seit gestern Abend mehr als einen Artikel gelesen, in denen ausführlich das Alter und die krankheitsbedingte Lebenserwartung betont wird. Ich habe so Angst, dass das Ganze bagatellisiert wird, weil die Opfer alt und krank waren. So wie es eben auch bagatellisiert wird, wenn die Opfer behindert sind. Auf Pflege angewiesen zu sein, macht Menschen nicht zu verkraftbaren Mordopfern.
Mittwoch, 7. August. Auch in Bulgarien werden die Rechte von queeren Menschen weiter eingeschränkt. Dabei werden Lebensentwürfe abseits der cis-heterosexuellen Norm unsichtbar gemacht oder gar kriminalisiert. Das Parlament in der Hauptstadt Sofia verabschiedete am Mittwoch ein neues Gesetz, das, Zitat, direkte oder indirekte Propaganda, die Förderung oder Verbreitung von Ideen und Ansichten im Zusammenhang mit einer nicht traditionellen sexuellen Orientierung und oder einer anderen Geschlechtsidentität als der biologischen, Zitat Ende, an Schulen verbietet. 159 Abgeordnete stimmten für dieses Gesetz und nur 22 dagegen. Eingebracht wurde die Gesetzesnovelle von der rechtsextremen Partei Vasrajdane, zu Deutsch Wiedergeburt, aber auch die Sozialisten stimmten zu. Kornelia Ninova, Chefin der bulgarisch-sozialistischen Partei BSP, berichtete in der Parlamentsdebatte von angeblich besorgten BulgarInnen aus dem Ausland, die, Zitat, vor den Gefahren der Gender-Ideologie im Westen warnen würden, so die Taz. Es gebe da Leute, so Ninova, die morgens ein, am Nachmittag ein zweites und am Abend ein drittes Ding seien. Diese Gender-Ideologie werde von reichen und einflussreichen Leuten verbreitet. Sie habe sich in die Schulen eingeschlichen und schickten sich an, diese zu übernehmen. Der Tagesspiegel zitiert die NGO La Femme, die überzeugt ist, dass es das neue Gesetz nun unmöglich mache, gegen das Mobbing von lesbischen, schwulen, bisexuellen und Transgender-Jugendlichen in der Schule vorzugehen. Ähnliche Gesetze gibt es bereits in anderen EU-Ländern, Ungarn, Polen und Slowakei. Donnerstag, 8. August. Letzte Woche Mittwochabend wurden in Wien die drei geplanten Konzerte von Taylor Swift gegen Terrorgefahr abgesagt. Am Donnerstag wurden erste Details dazu veröffentlicht. Einem 17- und einem 19-Jährigen wird vorgeworfen, einen Terroranschlag geplant zu haben. Sie sollen dem IS bzw. Al-Qaida nahestehen und sich online radikalisiert haben. Österreichs Sicherheitsbehörden rühmen sich, eine Tragödie verhindert zu haben, und Zehntausende Swifties in Wien trugen ihre Enttäuschung über die Absage auf die Straße. Dass das Ganze ein großes Medienspektakel werden würde, war spätestens klar, als Unternehmen anfingen, Menschen, die ein Konzertticket vorweisen können, Dinge umsonst zu geben. Zum Beispiel Kissen im Möbelhaus, freier Eintritt zu Museen, gratis Kaffee, Burger und Sekt. Die Konzertabsagen bildeten dann auch noch den perfekten Auftakt für den österreichischen Wahlkampf. Und leider ließen sich einige Swifties auch noch vor den rechten Karren spannen und trafen sich mit Österreichs ÖVP-Kanzler Karl Konsequente Abschiebung Nehammer. Zahlreiche Artikel und Kommentare wurden veröffentlicht, in denen Taylor Swift und ihre Fans zum Symbol der Freiheit stilisiert wurden, die der Bedrohung durch den islamistischen Terror gegenüberstehen. Sogar von einem Safe Space war da die Rede, der zerstört wurde. Ein Safe Space wohlgemerkt, zu dem nur Zutritt hat, wer mehrere hundert Euro für eine Konzertkarte locker machen kann. Versteht mich nicht falsch, bitte. Ich will weder den IS-Terror verharmlosen, noch den Swifties ihre völlig berechtigte Enttäuschung absprechen. Aber geht's nicht auch eine Nummer kleiner? Dass islamistische Terroristen nicht ausschließlich das angreifen, was für, Zitat, Zärtlichkeit, Queerness, Frauen, die sich und ihr Frausein feiern, steht, so stand's in der Taz, sollte klar sein, wenn wir uns an die Serie der Terroranschläge am 13. November 2015 in Paris erinnern, wo neben einem Fußballspiel unter anderem das Konzert der Band Eagles of Death Metal angegriffen wurde. Oder wir werfen einen Blick auf die Liste der IS-Terroranschläge der letzten 10 Jahre und stellen fest, dass die meisten Attentate gar nicht im sogenannten Westen stattfinden. Freitag, 9. August. Gleich zwei geplante Gedenkorte in Hamburg sorgten letzte Woche für Aufsehen. Am Freitag berichtete der NDR über das Vergabeverfahren für den Denkort für sexuelle Vielfalt, der neben der Lombardsbrücke an der Binnenalster entstehen soll. Hier hatte es einen anonymen Wettbewerb gegeben, an dem sich 13 KünstlerInnen beteiligten. Gewonnen hatte das Duo Two Concrete, Franziska Oppel und Hannah Rath, die eine riesige liegende Luftschlange entworfen hatten.
Zwischen Blau und Violett. Es war mit einem Flip-Flop-Lack bedacht. Die Farbe veränderte sich im Vorbeigehen, sodass ein fließender Übergang möglich ist, wie bei den Geschlechtern oder bei der geschlechtlichen Identitätsfindung,
sagte Franziska Oppel dem MDR. Das Objekt soll an das in den 1960er Jahren in Hamburg geltende Tanzverbot für schwule Männer erinnern. Doch obwohl eine Fachjury den Entwurf als den besten bewertete, wird er nicht umgesetzt. Stattdessen erhält der Zweitplatzierte den Auftrag. Der renommierte Künstler Olafur Eliasson hatte gemeinsam mit Sebastian Behmann einen alten Entwurf recycelt. Einen Glasring in Regenbogenfarben, wie er so schon im dänischen Aarhus steht. Mit einer Audiospur von Stimmen aus der Community soll dem Kunstwerk eine zweite Ebene gegeben werden. Die Kulturbehörde behauptet, dass sich die gesamte Community hinter dem zweitplatzierten Entwurf versammelt hätte und so wurde die Juryentscheidung übergangen. Ein mindestens merkwürdiges Vorgehen und im Ergebnis bedeutet es, dass wieder einmal ein 100.000 Euro schwerer Auftrag an zwei weiße Männer geht. Inwieweit ein Glasring sich als Gedenkort für queere Geschichte eignet, erschließt sich mir nicht. Die permanente Sachbeschädigung durch Queerfeinde, die sich an den Regenbogenfarben stören, scheint vorprogrammiert. Auf St. Pauli wurde am Freitag ein Messingbordstein eingeweiht. Die Inschrift: entrechtet, ausgegrenzt, ermordet. 1933 bis 1945, im Gedenken an die Frauen in der Herbertstraße und anderswo. Die Installation erfolgte auf Initiative eines Pastors und ohne jede Beteiligung der Community. SexarbeiterIn und politische BildnerIn Ruby Rebelde kritisierte das Projekt und insbesondere auch die Inschrift des Steins.
In meinen Augen entsteht so ein grundfalscher Eindruck, nämlich, dass die Ausgrenzung von SexarbeiterInnen ein Phänomen des NS gewesen wäre. Das ist tatsächlich so nicht der Fall. Das Konzept der Verfolgung asozialer Personen ist keine Erfindung des NS-Regimes, sondern hat, nicht nur in Hamburg, direkte Vorläufer in Kaiserreich und Weimarer Republik und seine Kontinuitäten nach 1945 bis heute.
Gemeinsam mit der Historikerin Frauke Steinhäuser sowie Ronja Hesse und Martin Spreut vom St. Pauli-Archiv e.V. hat Ruby Rebelde einen offenen Brief verfasst, in dem die Kritik im Detail nachzulesen ist. Den Brief findet ihr auf feminismus.de verlinkt. Darin stellen sie klar, dass sie es grundsätzlich begrüßen, dass an die Situation von SexarbeiterInnen in jener Zeit erinnert werden soll. Allerdings sei der Gestaltungsprozess vom Beschluss bis zur Verlegung übereilt sowie oberflächlich und plakativ. Auch am Freitag. Erstmals ist bei den Olympischen Spielen die Disziplin Breakdance vertreten. Am Freitag trat die aus Afghanistan geflüchtete Tänzerin Manija Talash an. Die 21-Jährige ging für das olympische Refugee-Team an den Start und zeigte während ihrer Performance ein Cape mit der Aufschrift Free Afghan Women, befreit afghanische Frauen. Dafür wurde sie disqualifiziert. Die olympischen Statuten lassen keine politischen Slogans oder Statements zu. In einem Interview mit der World Dance Sport Federation vom 7. August sagte Manija Talash:
Ich habe Afghanistan nicht verlassen, weil ich Angst vor den Taliban habe oder weil ich nicht in Afghanistan leben kann. Ich bin gegangen, weil ich alles für die Mädchen in Afghanistan tun will. Für mein Leben, meine Zukunft, für alle.
Samstag, 10. August. Am Samstag fand in Bautzen in Sachsen zum zweiten Mal der CSD statt. Mehr als 1000 Menschen waren gekommen, um für Vielfalt, sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung zu demonstrieren. Aber auch gegen rechts, denn schon im Vorfeld war klar, dass Rechtsextreme eine Gegendemonstration angemeldet hatten. Um die VeranstalterInnen vor Ort zu unterstützen, waren hunderte Queers nach Bautzen gekommen. Eine davon war Judith Geffert, Journalistin und Autorin. Judiths Worte hören wir jetzt.
Ich bin nachdenklich vom CSD in Bautzen zurückgekommen. Ja, die Polizei hat den CSD geschützt und ohne sie wäre er wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Aber wie kann es sein, dass die 680 Neonazis, die es am Ende doch waren, überhaupt so nah an uns rankommen durften? Immer wieder standen sie an der Seite, haben uns gefilmt und angeschrien. Wäre die Antifa nicht so stabil mit Schirmen und Bannern dazwischen gegangen, um uns literally abzuschirmen, wären wir der rechten Gewalt noch viel stärker ausgesetzt gewesen. Wie kann es sein, dass die Polizei bei anderen Demos, zum Beispiel in Berlin, so konsequent dazwischen geht, friedlich demonstrierende Menschen massiv einschränkt, Menschen, die gegen Krieg demonstrieren, festnimmt und Kinder und Jugendliche schlägt, aber die Nazis sich ungestört versammeln und ihre Parolen rufen lässt? Ja, ich weiß, Deeskalation war in diesem Moment wahrscheinlich angesagt und grundsätzlich handelt die Polizei rassistisch. Es macht mich einfach so wütend, dass dieser Nazi-Protest überhaupt passieren durfte. Die Nazis waren übrigens so jung, teilweise noch Teenager. So viel Hass in ihren Gesichtern. Während friedliche Jugendliche und Kinder in Neukölln an jeder Straßenecke kontrolliert werden, können diese feingeschniegelten jungen Menschen einfach ihres Weges gehen nach der Demo. Die OrganisatorInnen vom Queernetz Bautzen haben übrigens nochmal darauf hingewiesen, wie alltäglich es in Ostsachsen inzwischen ist, dass Nazis auf der Straße rumlaufen und Menschen, Jugendclubs und andere Projekte angreifen und einschüchtern. Es ist zunehmend Normalzustand. Ich war bisher zweimal in Bautzen und wurde beide Male von der Polizei eskortiert, als ich mit einer Gruppe links aussehender Menschen unterwegs war. Beim CSD waren wir zwar über 1000 Leute, aber die meisten sind danach wieder abgereist. Aber die alltägliche Gefahr bleibt und die Leute, die dort wohnen, müssen damit umgehen. Umso wichtiger, dass wir aus den großen Städten nicht nur einmal im Jahr dorthin fahren, um sie zu unterstützen. Ich sehe gerade, dass viele Leute die Bilder vom Nazi-Aufmarsch in Bautzen posten. Das ist super wichtig, aber gleichzeitig hat eine relativ kleine Gruppe von Aktivistis es geschafft, dass wir uns auf der Pride sicher fühlen konnten und gemeinsam eine gute Zeit hatten. Es ist super wichtig, dass wir ihnen auch Anerkennung für ihre Arbeit zeigen, was nicht so oft passiert. Statt Nazi-Bildern Solidarität und Cuteness teilen bitte. Danke an alle, die den Zug in Dresden blockiert haben und somit dafür gesorgt haben, dass die Neonazis zu spät angereist sind. Danke an alle Antifas, die die Pride beschützt haben. Danke an alle BautznerInnen, die trotz Angst auf die Straße gegangen sind. Ja, es war bedrohlich, aber wir hatten auf der Pride trotzdem Spaß. Wir waren zusammen und haben uns Ruhe und Vertrauen gegeben. Das war auch Bautzen am 10.8.
Wenn ihr das Queernetz Bautzen oder andere zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützen wollt, geht das übrigens auch, wenn ihr nicht vor Ort seid. Das Queernetz Bautzen kann derzeit zum Beispiel Hilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit gebrauchen. Im Newsletter stellt Ulla euch jede Woche eine andere Initiative, einen Verein oder ein Projekt vor. Menschen, die sich aktiv gegen rechte Strukturen stellen und auf Support angewiesen sind. Sonntag, 11. August. In der ersten Jahreshälfte gab es in Deutschland pro Tag knapp 3 Übergriffe auf Geflüchtete. Die Linke hatte eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt und erhielt die Antwort. Die Polizei hat im ersten Halbjahr 2024 deutschlandweit 519 Übergriffe auf Flüchtlinge und Asylbewerber registriert. Dazu kommen 69 Angriffe auf Unterkünfte von Geflüchteten und AsylbewerberInnen. Zum allergrößten Teil kamen die TäterInnen aus der rechten Szene, sagt die Polizei. Seit langem sei bekannt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen rassistischen Parolen, die Politikerinnen und Politiker ausgeben, und rassistischen Mobilisierungen und Angriffen auf den Straßen gebe, sagte Clara Bünger, die für die Linke im Bundestag sitzt, zur Neuen Osnabrücker Zeitung. Das war der feministische Wochenrückblick in Aktuell bei Radio Blau, gelesen von Marie-Charlotte. Geschrieben wurde der Rückblick von Ulla auf feminismus.de mit Doppel-S am Ende. Dort gibt es auch Links zu weiterführenden Quellen. Ulla findet ihr auch bei Instagram als der Hase im Pfeffer.